Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts EY Fintech and Beyond. Heute beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema, was sowohl große Relevanz für Unternehmen verschiedener Branchen, aber auch Größen hat. Und zwar Recruiting-Trends im Tech-Umfeld, aktuelle Ansätze und Herausforderungen. Wir sprechen natürlich über den Fachkräftemangel, der mittlerweile eher als allgemeiner Arbeitskräftemangel auch zu bezeichnen ist und von vielen Unternehmen als das größte Geschäftsrisiko der Zukunft eingeschätzt wird. Die Zahlen vom Statistischen Bundesamt und dem Institut der Deutschen Wirtschaft schwanken so zwischen 3,1 und 4,2 Millionen fehlenden Fachkräften bis zum Jahr 2040. Ganz abhängig natürlich auch vom Grad der Zuwanderung bis dahin. Neben dem demografischen Wandel spielen aber auch der globale Wettbewerb und die fortschreitende Digitalisierung, natürlich sich daraus ändernden Fachkenntnissen für die jeweiligen Branchen, eine immer entscheidendere Rolle im sehr engen War for Talents der Unternehmen. Welche Recruiting-Maßnahmen und Strategien können dann hierbei helfen? Welche Recruiting-Herausforderungen muss ich als Tech-Company entlang des Company-Lifecycles beachten? Welche Stelle mit welchem Profil macht wann Sinn? Und wobei können intelligente Informationssysteme, auch häufig jetzt KI-gestützt, und digitale Anwendungen helfen, den steigenden Anforderungen bei der Mitarbeitergewinnung, aber auch dem Verbleib im Unternehmen zu unterstützen? Zur Beantwortung dieser Fragen und mehr haben wir uns drei sehr erfahrene Gäste eingeladen, die die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln erörtern werden. Moderiert wird die heutige Folge von mir, Peter Fricke und David Peter. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzliches Hallo auch von mir. Ehe wir tiefer in unser heutiges Diskussionsthema eintauchen, möchten wir unseren Gästen gerne die Möglichkeit geben, sich und ihre Unternehmen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorzustellen. Zuallererst begrüßen wir Isabella Zatzek, die als Director of Human Resources den Fortschritt bei Exela Technologies gestaltet, einem global führenden Unternehmen in Sachen Geschäftsprozessautomatisierung. Des Weiteren haben wir die Ehre, Sascha Bielen bei uns zu begrüßen. Mit 2 Jahrzehnten Erfahrung in führenden Positionen über verschiedene Industrien hinweg bringt Sascha ein breit gefächertes Wissen in seiner Rolle als CSO bei der Career Team Group ein, wo er die Sales Excellence aller Agenturen verantwortet. Zu guter Letzt begrüßen wir Alexander Schlomberg, CEO von ExpertLead, einem Unternehmen, das aufgrund unbefriedigender Erfahrungen mit traditionellen Recruiting-Methoden gegründet wurde und das sich dafür einsetzt, die Prozesse im Tech-Recruiting zu revolutionieren und ein leidenschaftliches Netzwerk von Tech-Experten aufzubauen. Willkommen an alle. Bitte stellt euch kurz vor und erzählt kurz was über euch und eure Unternehmen.
Okay, vielen Dank für die Intro, David, und auch vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Zu meiner Person, ja, nach 10 Jahren in den USA bin ich seit Ende 2020 wieder zurück in Deutschland. Meine Karriere umfasst eigentlich nicht das klassische HR, sondern 20 Jahre Customer Operations, also Customer Success, in der Telekommunikation, dann 2 Jahre Selbstständigkeit, 2 Jahre Leitung von Logistik-Software-Firmen. Und letztendlich habe ich doch einen ziemlichen Wechsel in meiner Karriere gemacht, um tatsächlich die Themen anzugehen, unter anderem die schon erwähnt wurden und heute auch das Thema sein werden, wie wir ein besseres Umfeld gestalten können, wie wir besser rekrutieren können, aber auch Talente in unseren Firmen fördern können. Also ja, man kann sagen, ich habe wirklich Lust drauf, die HR zu revolutionieren.
Das hört sich gut an, revolutionieren. Mein Name ist Sascha Bielen, ich freue mich auch dabei zu sein. Danke David und Peter für die Initiative. Mein bescheidener Karriereweg hat im Corporate gestartet. Ich war in der Strategie vom großen Konzern Otto und dann Marketing-Vertriebsleiter bei TNT. Und dann bin ich relativ schnell ins Tech-Umfeld gerutscht, wo ich Geschäftsführer von verschiedenen Startups und Softwareunternehmen war und habe auch mal im Mittelstand gearbeitet. Somit decke ich relativ breite Felder ab in meiner Karriere, wo eigentlich immer wieder das gleiche Thema natürlich war. Wie finde ich gute Leute? Wie kann ich gute Leute halten? Wie verändert sich das? Wie transformierst du ein Unternehmen? Und das funktioniert natürlich nur über gute Leute. Von daher bin ich dann vor 6 Jahren zur CTG Consulting gekommen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal in der Personalberatung lande. Aber jetzt bin ich, ähnlich wie Isabella, sehr happy, in diesem unglaublich dynamischen Umfeld zu arbeiten, wo wirklich Zukunftstrends direkt auf Unternehmen treffen. Und wir als CTG Consulting sind eine große Personalberatung mit 300 Leuten und kümmern uns darum, vor allen Dingen im Tech-Umfeld, da die entsprechenden Führungskräfte zu finden und Unternehmen auch dabei zu unterstützen. Hey, wie können wir denn unsere Prozesse im HR besser machen? Und gibt es noch andere Möglichkeiten, an gute Mitarbeiter zu kommen? Das ist unsere Profession. Wir sitzen in Berlin und Hamburg und sind aber auch in der Schweiz und Benelux tätig.
Super, dann vervollständige ich die Runde. Ich bin Alexander Schlomberg. Auch von meiner Seite nochmal danke an Peter und David für die Einladung. Super spannendes Thema. Ich freue mich richtig auf den Austausch. Kurz zu mir. Mein beruflicher Werdegang hat in der Strategieberatung gestartet. Ich habe bei McKinsey gearbeitet, habe da viele strategische und digitale Transformationen mit begleiten dürfen und in dem Zug einfach kennengelernt, dass dieses Thema IT-Fachkräftemangel omnipräsent ist und ein Riesenproblem ist, was Lösungsansätze braucht. Habe damals halt gemerkt, dass viele spannende Innovationen einfach nicht so realisiert werden konnten, wie sich das Unternehmen vorstellen, weil einfach die richtigen Leute fehlen. Und so habe ich dann, wie David vorgestellt hat, Expertlead gegründet, habe das Ganze vor 6 Jahren gemacht mit dem Fokus aufs Tech-Recruiting. Meine Firma hier, Expertlead, wurde letzten Jahres von WorkGenius übernommen. Mittlerweile arbeite ich als CEO von WorkGenius im Deutschlandgeschäft und leite hier das ganze Recruiting mit Blick auf unsere Freelance-Plattform und die Kunden in Deutschland. Ja. Bei WorkGenius haben wir im Recruiting uns insbesondere aufs Freelancing und auf Self-Matching von Freelancern spezialisiert und versuchen hier mit Technologie im Hintergrund eine globale Community von Freelancern mit den perfekten Matches an Unternehmen am Ende weitergeben zu können.
Super. Herzlichen Dank euch drei für die Einordnung und Vorstellung. Wir hatten es ja in der Einleitung schon kurz gesagt, dass das ganze Thema natürlich sehr stark mit diesem War for Talents auch zusammenhängt. Vielleicht, Alexander, bei dir gleich mal bleiben. Kannst du das Thema für uns nochmal so ein bisschen einordnen? Was bedeutet es eigentlich auch für die verschiedenen Unternehmenssektoren, auch so im Zuge der digitalen Transformation, in der sich viele Unternehmen befinden? Was sind also die Kernthemen, die es zu beachten gibt?
Genau, ich glaube, jeder hat dieses Wort oder dieses Schlagwort War for Talents schon mal im beruflichen Kontext miterlebt. Was heißt es konkret? Also für mich ist es ein Unternehmen, hat spannende Projekte, hat innovative Ideen und kriegt sie nicht umgesetzt, obwohl Budgets, Freigaben, Planungen alle dort vorhanden sind. Ja, weil einfach die richtigen Leute aktuell nicht an dem Problem arbeiten können. In Zahlen ausgedrückt, in Deutschland dauert es ja gerade 7 Monate, um einen fachlich qualifizierten ITler tatsächlich einstellen zu können. Ja, in Deutschland haben wir, glaube ich, letztes Jahr mehr als 150.000 offene IT-Positionen gehabt, wo Firmen wirklich Budgets und spannende Rollen zur Verfügung stellen, aber einfach keine passenden Leute dafür finden. Ja? Und das ist für mich das ganze Thema IT-Fachkräftemangel. Gute Leute sind nicht im ausreichenden Maß vorhanden, um spannende, innovative, technische Probleme lösen zu können.
Sehr gut, danke dir. Und jetzt haben wir das Problem sozusagen nochmal etwas näher beleuchtet. Was sind denn dennoch Initiativen, wie man Top-Talente entdecken und gewinnen kann? Vielleicht, Sascha, möchtest du da mal den Anfang machen?
Ich will das noch ein Stück weit ganz kurz ergänzen, was Alexander gesagt hat, die Zahlen. Die hatte ich mir heute Morgen rausgesucht bei einem Artikel im Harvard Business Review, dass die durchschnittliche Lebensdauer von Fähigkeiten, von Know-how normal 5 Jahre ist, im Tech-Sektor 2,5 Jahre. Extrem kurze Halbwertszeit. Das erhöht den Druck natürlich noch mehr vor dem Hintergrund Transformation, Change, Automatisierung, neue Tools etc., dass die Unternehmen die entsprechende Talente reinholen ins Unternehmen oder ihre Unternehmen ihre Talente entsprechend befähigen, ne? Um da nochmal draufzusetzen. Wie findet man jetzt die richtigen Talente? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den ich erwähnen würde, ist, dass ich den Unternehmen, dass dieser Mindset-Wechsel stattfinden muss. Wir sind nicht mehr im Arbeitgebermarkt, sondern wir sind total im Arbeitnehmermarkt. Und natürlich, wir unterhalten uns hier alle in Berlin, Tech-Unternehmen und so weiter, darüber, wie gewinnt man gute Mitarbeiter. Aber der Kern, das Rückgrat unserer Wirtschaft sind Mittelständler, ne? Meistens in the middle of nowhere. Und dort ist dieser Mindset-Wechsel noch nicht so richtig angekommen, weil man noch immer vor Augen hat, auf dem Schreibtisch stapeln sich die Bewerbungsmappen, ne, so wie vor 10 Jahren. Das ist nicht mehr der Fall. Und wenn man diesen Mindset-Wechsel erstmal vollzogen hat, dann denkt man das Unternehmen natürlich vollkommen neu und anders. Nämlich man denkt es vom Arbeitnehmer aus. Wie kann ich als Unternehmen überhaupt attraktiv werden für einen Arbeitnehmer? Welche Recruiting-Ansätze habe ich? Was bedeutet für mich Employer Brand, aber auch wirklich gelebte Employer Brand? Das wollte ich erstmal so eingehend voranstellen, bevor wir über Kanäle etc. sprechen. Aber ich glaube, da hat Isabella bestimmt auch noch einige gute Ideen und Ansätze zu.
Ja, Ideen, oh Gott, viele. Gerade weil ich ja nun mal auch in der HR im Unternehmen verantwortlich für den Bereich bin. Ich würde nur einmal, glaube ich, kurz dazwischen grätschen, weil ich mit diesem Begriff War for Talent wenig anfangen kann. Ganz ehrlich sehe ich es ein bisschen anders, und zwar gerade aus der Bewerberlinse. Und ich habe jetzt in dem Sinne keine Zahlen, sondern Gespräche mit Menschen. Von denen habe ich sehr viele geführt die letzten 2 Jahre. Und auch mit Bewerbern, bei denen es oder nicht geklappt hat bei uns. Nur für mich ist es in Deutschland, was ich ganz stark sehe, ein War on Talents. Und zwar, was ich damit meine, ist, dass es viele gute Kandidaten gibt. Und ich will jetzt nicht sagen, den Fachkräftemangel, ja, den gibt es in Bereichen, müssen wir jetzt nicht vertiefen, jetzt nicht unbedingt vielleicht in der Fintech, aber den gibt es schon in sehr vielen Bereichen. Nur, was ich nach und nach sehe, ist, dass gerade Firmen hier in Deutschland, vielleicht hat das auch mit dem Mindset zu tun, da ist einfach Mutmangel. Die Firmen stellen sich zu wenig drauf ein, Quereinsteigern eine Chance zu geben oder überhaupt zu wissen, was sie wollen. Es ist immer dieses gleiche Schema F und man wundert sich, weshalb man nichts auf Schema F findet. Es sind Checklisten, es sind einfach nur mehr von dem, was man schon hat. Und deswegen habe ich so ein Problem damit, was das ist. Das wird für mich langsam zur Ausrede, dieser Fachkräftemangelbegriff, um sich nicht mal mit den internen Problemen zu beschäftigen. Weshalb es vielleicht überhaupt erst dazu gekommen ist. Und deswegen, ja, da reagiere ich auch sehr stark drauf, weil ich selbst da durchgegangen bin, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin. Und ich will jetzt mal behaupten, ich habe einiges in meinem Leben gemacht, aber wenn man nach 500, 600 Bewerbungen gerade mal 5 Einladungen bekommt, kann es ja auch nicht unbedingt nur an einem Lebenslauf liegen. Nur als kleiner Impuls, ich denke mal, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und ja, gerade wenn man es von beiden Punkten angeht, wird man eine gute Mischung an Ideen und Wegen finden, um das für sich gut umzusetzen.
Sehr spannend, um vielleicht den Punkt von Sascha und dir nochmal zusammenzubringen. Sascha hat ja von dem Mindset-Change gesprochen, den die Unternehmen brauchen. Würdest du denn sagen, dass es vielleicht auch eine Änderung im Staffing der HR-Personen benötigt, die im Prinzip dieses unterschiedliche Mindset mitbringen? Und dann war ich noch eine andere Frage da angeschlossen. Oder ist es vielleicht sogar eher auf der Geschäftsführungsebene, CEO-Ebene anzusiedeln, Strategie, dass man dieses Umdenken im Unternehmen vorantreibt? Also wo seht ihr eigentlich die Treiber oder die Schlüsselpunkte, um hier Unternehmen auch fit für diesen War on Talents, wie du ihn jetzt definiert hast, zu bekommen?
Ja und ja, ich grätsch da sofort rein, weil ja, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, Peter. HR, ja, Teil dessen, was ich gerne revolutionieren möchte, ist, die HR braucht einfach verschiedene Perspektiven. Ich glaube, es hilft mir ungemein und auch meinen Kollegen, die es mir auch gesagt haben, dass ich andere Perspektive mitbringe. Dass ich in der Operativen gearbeitet habe, dass ich diverse Positionen besetzt habe, um auch zu verstehen, nicht immer zu wissen. Das geht nicht drum, dass ich, ja, ich habe mal Softwareentwicklung geleitet, ich bin jetzt nicht unbedingt ein großartiger Codierer, aber sich ein wenig da hineinzuversetzen oder auch Abteilungen zu helfen, um überhaupt eine Analyse zu fahren, was braucht ihr an Kandidaten, was braucht ihr an Talent? Was fehlt euch an Qualitäten in eurem Team, damit ihr noch besser performen könnt? Und ja, ich denke mal, die HR hat sich in so eine Position geboxt, in der sie ist. Gut, ich rede jetzt sehr, ne, vielleicht für einige plakativ, und da gibt's natürlich auch Unterschiede, aber die HR könnte so viel mehr. Und zu dem Punkt, den du gesagt hast, es wird aber auch Zeit, dass die HR einen ständigen Sitz am Tisch hat, um dort mit zu diskutieren und dass nicht die Business Strategy vor die People Strategy gepackt wird. Und das sehe ich halt auch immer noch, Sascha.
Ganz kurzer Punkt dazu von meiner Seite. Es wird ja viel gesagt, die HR braucht einen Platz am Tisch. Übersetzt heißt, möchte mit an Bord sitzen, möchte mitgestalten etc. Totaler Fan von, finde ich super. Ich mache ganz viel Chief HR Officer, Roundtables, Diskussionsgruppen und dergleichen. Dafür ist es aber auch notwendig, und diese Ehrlichkeit muss man sich auch einfach mal anhören, dass die HR-Leitung auch die Qualität mitbringen, die Kraft, die Stärke, in diesen Runden mitdiskutieren zu können, den Gestaltungsanspruch. Da habe ich bei Isabella jetzt keine Vorbehalte, das hat sie. Aber das braucht auch jede andere HR-Leitung. Und deswegen kann ich nur ermutigen, da reinzugehen, auch die Talente im Management, die HR-Leitung sich zu greifen, ne, und dort Treiber zu sein.
Ja, absolut. Vielleicht da auch von meiner Seite noch einen Input. Kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, das Empowerment von HR an diesen Gesprächsrunden ist super wichtig, um diesen Mind-Shift auch erzeugen zu können. Ja, also, dass man versteht, als Geschäftsführer ein HR nicht als Cost-Center zu sehen, wo möglichst wenig Kosten anfallen sollten im Recruiting-Prozess, ist der erste Schritt. Ja, wenn man versteht, dass das HR dafür da ist, auch mitunter mit erzeugten Kosten, viel Wert im Unternehmen zu erzeugen, indem die richtigen Leute langfristig eingestellt und gehalten werden können, dann ist es so die erste Richtung zu sagen, okay, HR muss am Tisch mitsitzen und HR ist im gesamten Strategie- und Wertschöpfungsprozess essentiell wichtig. Ja. Und einen anderen Mind-Shift, den hattest du, Sascha, schon zu Eingangs angesprochen, den finde ich auch nochmal super wichtig zu unterstreichen, ist dieser Mind-Shift bei den CEOs zu verstehen, dass ihr Unternehmen eben nicht Google, Amazon oder Facebook ist, wo ständig die besten Bewerber sich automatisiert anmelden. Ja, sondern in der Regel haben wir Mittelstandsunternehmen, aber auch spannende Corporate-Unternehmen, die keine passenden Bewerber bekommen. Ja, weil sie vor allen Dingen auch im IT-Bereich jetzt wieder als Beispiel nicht als Top-Arbeitgeber im entscheidenden Kandidatenpool klassifiziert sind. Ja, und zu verstehen, dass man nicht passiv auf die richtigen Bewerber warten kann, sondern aktiv im Active Sourcing die Leute ansprechen muss, das ist so die für uns immer wichtigste Erkenntnis, die wir bei den Geschäftsführern erzeugen wollen, wenn wir zusammen mit denen in strategische Rekrutierungsprozesse einsteigen.
In der jüngsten Zeit haben ja verschiedene große Tech-Konzerne wie zum Beispiel Alphabet, Microsoft, Amazon oder auch in Deutschland SAP angekündigt, teilweise tausende Stellen abzubauen. Könnt ihr das für uns vielleicht kurz einordnen, Sascha?
Ja, das sind immer so Hyps-Botschaften, die dann immer so durch die Gazetten laufen, oder manchmal kriegt man dann auf LinkedIn auch, wie heißt das denn noch, Listen von Kandidaten, die dann jetzt einen neuen Job suchen. Viele unserer Kunden sagen dann, ja, guck mal hier, wir brauchen jetzt gar nicht euch als Unterstützung, Personalberater oder auch die Services, die Alexander anbietet, da sind jetzt ja ganz viele Kandidaten offen. Leider ist es ja tatsächlich so, dass die wirklichen Talente, die notwendigen vitalen Funktionen, Cloud Solution Architekt, Entwickler oder was auch immer, die werden natürlich meistens nicht freigesetzt. Und die freigesetzt werden, werden so schnell vom Markt absorbiert, dass das überhaupt gar keinen Einfluss hat auf die Recruiting-Strategie oder Candidate Experience-Prozesse etc. von den Unternehmen oder auch von den Dienstleistern. Das ist Punkt 1. Punkt 2, natürlich verhält sich der Bedarf an Talenten natürlich auch analog zur wirtschaftlichen Entwicklung. Ne? Da sind natürlich Schwankungsbreiten, die wir auch dann im Markt für die Suche von Top-Talenten etc. finden. Langfristig hat das gar keinen Einfluss. Das ist ein stabiler Trend, Fachkräftemangel, der wird immer so sein. Und natürlich gibt es dann leichte Schwankungen, wenn es jetzt wie jetzt aktuell in der Krisenstimmung ist. Aber das ist zu vernachlässigen, wenn man darüber spricht, Mindsetwechsel, deine Recruiting-Kanäle im Griff haben, die Prozesse zu verändern, Employer Brand ausbauen und so weiter. Das ist völlig unabhängig davon, dass andere Unternehmen jetzt mal ein paar Tech-Leute freisetzen.
Wäre das nicht vielleicht sogar ein Ansatz, dann vielleicht gerade für den Mittelstand, wenn es natürlich die wirtschaftliche Lage es zulässt, dass man so ein bisschen so antizyklisches Recruiting betreibt, dass man eben, sag ich mal, solche sag ich mal, Situationen, wie David sie beschrieben hat, ausnutzt für sich und versucht, in diesen Phasen sozusagen ready zu sein, um da vielleicht ein paar gute Talente an Bord zu holen.
Danke, Peter, dass du das sagst. Sensationell. Jetzt besteht die Chance, in einer Krise viel günstiger und viel bessere Talente zu bekommen, als wenn in der Hochphase, wo alle sagen, auf geht's, Wachstum geht gerade los, zu investieren. Also jetzt ist die Chance für wirkliche Unternehmer, ein bisschen ins Risiko zu gehen und sich ihre Belegschaft und die Unternehmen mit Top-Talenten zu versorgen. Einmalige Chance. Man muss nur sehr mutig sein. Großkonzerne haben leider immer die Tendenz, oh, Hiring Freeze sieht schlecht aus. Da will sich natürlich keiner aus dem Fenster lehnen und sagen, nein, gerade jetzt brauche ich gute Leute. Das bedarf sehr viel Mut. Wir probieren natürlich, wir drei, bestimmt Alexander, Isabella und ich, den Unternehmern Mut zu machen. Aber im Großkonzern ist das schon super schwer. Kleine Startups oder Mittelständler, gerade familiengeführt, können da mutiger sein, weil die Entscheidungswege viel kürzer sind.
Ja, komplett. Da sind wir auch wieder beim Kern. Mutmangel. Also es geht ja drum, auch wirklich mutig zu sein. Und ja, da spielt da aber auch vielleicht, sage ich jetzt mal, dieses deutsche Mindset leider ein bisschen rein. Ist ja nicht unbedingt bekannt, risikofreudig an Dinge heranzugehen. Und interessant finde ich, als du erwähnt hast, ja, die SAPs, die Alphabets, wer auch immer, ja, sind ja wieder die Großen. Wie sieht's denn wirklich in den anderen Firmen aus? Und wann kann man mutig sein? Ja, man kann mutig sein, wenn man weiß, was man will. Ja, wenn man, ich will nicht immer sagen, vorbereitet ist. Man kann nicht immer auf das Leben vorbereitet sein, weil es passiert, wenn man halt einen Plan macht. Ich glaube, das hat John Lennon gesagt. Aber das Problem, das ich sehe, da ich ja auch in der Softwarewelt, also im Logistikbereich gearbeitet habe, sehr viele Mittelständler, sie sind nicht vorbereitet. Und ich würde jetzt mal behaupten, viele Firmen sind nicht vorbereitet. Deswegen sind wir ja auch vielleicht in diesem Podcast, weil ja die Formel, es gibt nicht nur eine Formel, ja, für alle, nur die meisten Firmen sind nicht vorbereitet, weil sie so in ihrem Status quo, in ihren Prozessen verharrt sind, dass sie die Krise gar nicht als Chance sehen können. Somit, also dann Mut zu verlangen, dann bedarf es schon jemand, der ein wirklich starkes Rückgrat hat. Denn jetzt ist ja wirklich die Chance zu sagen, was fehlt uns denn intern? Warum sind wir noch nicht weitergekommen? Denn nur weil man meint, man bräuchte vielleicht einen Cloud-Architekt, ist die Firma vielleicht gar nicht so weit mit ihrer Software, mit ihren ganzen Prozessen, mit ihrem ganzen, ja, drumherum, um überhaupt jemanden, also von diesem, ne, von dieser Qualifikation in dieser Firma, ja, zu haben. Und auch wirklich, dass diese Person Erfolg hat. Auch da, was ich von Bewerbern höre, ist es immer diese Zwischenfragen. Welche Plattformen da sind? Was es für Projekte gibt? Also es ist schon, finde ich, sehr spannend. Ja, ich finde, die momentane Zeit ist eine enorme Möglichkeit, aber da muss man sich auch einigen unbequemen Wahrheiten stellen, wie es intern aussieht, damit man da auch in Klammern so oder zugreifen kann.
Also im Endeffekt so eine ehrliche Bedarfsanalyse, ne? Wenn man ja das vielleicht voranstellt.
Schmerzhaft, aber die wird schmerzhaft sein.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal den Punkt des Mutigseins aufgreifen. Also absolut nachvollziehbar, Unternehmen müssen mutig sein, müssen jetzt Chancen ergreifen, wenn gerade ein guter Kandidatenmarkt zur Verfügung steht. Ich würde ganz gerne nochmal in den Bereich Mut auf der Kandidatenseite reinzoomen. Ja? Denn was ich eingangs beschrieben habe, für mich ist so der größte Ratschlag an Geschäftsführung, dieses aktive Ansprechen von Kandidaten wirklich zu fokussieren. Ja, und da geht es dann sozusagen um den Mut des Kandidaten, wechselwillig zu sein, in ein neues Unternehmen reinzuwechseln. Ja, also die gerade besprochenen Beispiele von David, dass sozusagen freie Mitarbeiter verfügbar sind, da braucht es nicht viel Mut, wenn man gerade keinen Job hat, in eine neue Firma zu gehen. Das sind aber mitunter nicht genau die Kandidaten, die wir ansprechen wollen. Wir wollen die Kandidaten, die gerade fest einen guten, sicheren, soliden, gut bezahlten Job haben, die aber die richtigen Qualifikationen für mein eigenes Unternehmen mitbringen. Die will ich ansprechen. Und hier muss ich sozusagen das Mood-Level des Kandidaten versuchen, möglichst niedrig halten zu können. Dass es ein niedrigschwelliges Angebot ist, diesen Schritt in meinem Unternehmen jetzt machen zu können. Und wie mache ich das als Geschäftsführung? Indem ich ein Paket schnüre und schaffe und baue, was eine rationale Entscheidung ist zu wechseln und was keine mutige, risiko-verrückte Entscheidung ist auf Kandidatenseite. Ja, und vielleicht können wir da auch bei Gelegenheit noch mal ein bisschen reinzoomen. Ich glaube, das ist auch ein Thema für dich, Sascha. Was ist denn so ein Paket, was für den Kandidaten dann ein rationales, nicht High-Risk-Paket ist, um diesen Wechsel dann tatsächlich durchführen zu können?
Danke für die Vorlage, Alexander. Wenn ich mit Kunden spreche, das sind eben, bei uns sind es eben Unternehmen, die wachsen wollen, die neue Mitarbeiter suchen etc. und die aktuell jetzt ihre Mitarbeiter eben nicht finden oder die Talente, geht es meist darum, oder wir sprechen viel darüber, was ist denn die Story? Ja. Was sind denn deine Argumente, um die rare, wahre Talente überzeugen zu können? Und da reden wir nicht über den Hygienefaktor, dass es ein ordentliches Gehalt ist und die sonstigen Rahmenbedingungen gut sind, sondern wir reden ganz viel darüber, wie wird sich denn dieses Talent entwickeln können bei euch im Unternehmen? Erstens. Zweitens, was ist denn der Purpose von eurem Unternehmenszweck? Ja, gerade die jüngere Generation möchte in Unternehmen arbeiten, die irgendeinen Impact haben, die ja vielleicht auch eine soziale Verantwortung wiedergeben. Auf diese und was, warum, was ist attraktiv an dieser Position, die du jetzt besetzen willst? Na? Und genau das Gleiche. Wir sind in Krisenzeiten. Natürlich guckt jeder Bewerber auch auf Sicherheit. Na? Warum ist das ein Job, der eine gewisse Sicherheit und entwickelt? Wo ist das? Dass die Kombination von Risiko und Gewinn in Anführungszeichen, also Entwicklung, wie stellt sich das dar? Und darüber muss man sich als Unternehmen sehr viel Gedanken machen, damit man wirklich wie eine Verkaufsstory zum Kandidaten gehen kann. Und die Verkaufsstory muss sich dann auch mit den Wirklichkeiten, mit der Realität im Unternehmen natürlich decken. Ansonsten hat man ein Talent gefunden und das ist in ein paar Monaten wieder weg. Gute Leute finden überall einen Job, überall.
Ja, absolut. Vielleicht kurz zu den Punkten, die du genannt hast, Sascha, die kann ich auch nur unterstreichen. Wir haben bei uns in der Tech-Community immer regelmäßig Umfragen, was sind die Gründe, warum ihr wechseln wollt. Platz 1 ist immer nicht das Gehalt. Ja, Platz 1 ist bei uns immer das große Thema Flexibilität. Ja, also kann ich einen Job machen, wo ich wachsen kann? Kann ich einen Job machen, wo ich verschiedene Technologien ausprobieren kann? Kann ich einen Job machen, wo ich zeitlich flexibel bin, geografisch flexibel bin, nicht vor Ort arbeiten muss. Das sind die wichtigsten Argumente für unsere Community. Danach kommt dann das Gehalt und danach kommt dann die tatsächliche Programmiersprache und Technologie, mit dem das Unternehmen arbeitet. Ja, also Gehalt ist weiterhin wichtig, zumindest in unserer Tech-Community, aber definitiv nicht Platz 1.
Ich liebe das Konzept der Employer Value Proposition. Also nicht die Frage, wie kann ich mich als Unternehmen differenzieren im Wettbewerb, sondern wie kann ich mich als Unternehmen differenzieren gegenüber den Mitarbeitern und welche Punkte das da sind. Flexibilität, Purpose, Weiterentwicklung, was für Spirit habe ich im Unternehmen, wie fühlt sich das denn da eigentlich an zu arbeiten, was mache ich denn? Und das ist natürlich nicht der Obstkorb und die Fruchtsäfte, die da angeboten werden.
Über diese Maßnahmen, die das Unternehmen sogar selbst ins Leben rufen kann und anbieten kann, gibt es ja noch die Möglichkeit vermehrt, sich Hilfe von außen zu suchen oder eben mit Partnerschaften, auch mit Startups in die Kollaboration zu gehen. Da gibt es ja auch ganz neue Modelle, wie man da sozusagen in der Kooperation gemeinsam neue Talente suchen kann. Ich glaube, Alexander, das ist auch vielleicht eine gute Frage für dich. Was seht ihr da so für Modelle aktuell, die ihr in der Anwendung finden? Und dann würde mich interessieren, ob Isabella das auch aus der Praxis sozusagen widerspiegeln kann oder da Einblicke geben kann, wie sie vielleicht mit jüngeren Unternehmen auch kooperiert, um sich auch vielleicht attraktiver zu machen für diesen Bewerberkreis.
Genau, ich kann mal anfangen. Also quasi Kooperationen, Startups, Corporates gibt es sozusagen in allen verschiedenen Varianten, von absolut Light Touch, einer reinen Supplier-Relationship-Beziehung bis hin zu absolut eng verzahnten strategischen Kollaborationen. Wir haben in unserer Firmenhistorie bei Expertlead und jetzt bei WorkGenius alles gemacht, haben aber immer gemerkt, je mehr die Geschäftsführung des Corporates versteht, dass das Recruiting eben nicht dieses Cost Center ist, sondern dass das Recruiting der Value Driver des zukünftigen Unternehmensstaffs ist, desto enger wird die Partnerschaft. Ja, und ein gutes Beispiel hier ist, was wir mit der Volkswagen-Gruppe aufgebaut haben. Hier haben wir mittlerweile einen Joint Venture aufgebaut, wo sowohl Mitarbeiter von unserem ehemaligen Expertly-Team als auch Mitarbeiter von der Volkswagen-Gruppe zusammensitzen und gemeinschaftlich besprechen, wie wir die richtigen Techies in die Volkswagen-Gruppe bekommen. Ja. Da wurde Investment in die Hand genommen, da wurde Zeit, Energie, Blut, Schweiß und Tränen rein investiert, sowohl von unserer als auch von der Corporate-Seite. Es hat 9 Monate gedauert, das ganze Thema aufzugleisen, aber it was worth it. Ja, wir haben jetzt über 1000 Placements gemacht, wir haben einen standardisierten IT-Recruiting-Prozess inklusive Live-Coding-Challenges in der Gruppe etabliert und wir kriegen ein sehr, sehr positives Feedback von der Kandidatenseite über den neuen Prozess zurückgespiegelt. Ja, und das sind für mich Beispiele, wie eine Startup-Corporate-Collaboration im sehr, sehr guten Fall danach aussehen kann.
Vielen Dank, Alexander. Isabella, siehst du das ähnlich auch in der Praxis schon?
Ich sehe es bei uns leider noch nicht angekommen. Ja, wir arbeiten mit vielen Recruitern auch zusammen. Bin dann noch am Anfang, dieses Recruiting auch intern aufzubauen. Aber für mich macht es wirklich die Mischung. Weil ich glaube, wenn man alles versucht, nur intern zu machen, bekommt man diese Blindspots. Das ist dann irgendwann auch so ein Tunnelblick. Gerade wenn Firmen meinen, boah, wir sind doch so eine geniale Kultur und wir haben doch alles, warum klappt's nicht? Ja, das ist dann auch schon mal der erste Weg zu so einem Blindspot. Da hilft es, eine Partnerschaft mit externen Firmen aufzubauen. Auch mit die Schwierigkeit, die ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, ist, mit so vielen Headhuntern, wie es ja so eigentlich früher eher genannt wurde, dass so viele Headhunter über die letzten Jahre einfach hochgeschossen sind, dass auch da erstmal die Qualität gefunden werden muss. Und ja, da kann ich einiges zu sagen, aber auch, wer sich wirklich ins Zeug legt, dass man, was Alexander schon gesagt hat, es bedarf dieser Partnerschaft und auch dieses Verständnis, weil Recruiting kostet. Natürlich ist es ein Kostenfaktor erstmal. Und dann spiegel ich auch immer zurück, dann sollte man vielleicht etwas tun, damit man auch Talente nicht verliert. Wir alle kennen die Zahlen. Es kostet zig, Zehntausende, um eine Person zu ersetzen. Also ich sage jetzt mal ein wirkliches Talent, wenn es die Firma verlässt. Ich habe das mal aufgeführt bei uns mit einer Analyse. Das hat dann zu sehr viel Kopfschütteln und dergleichen geführt. Und es wurde sehr hinterfragt, ob das wirklich denn die Kosten wären. Und ja, weil es sind ja nicht nur die Kosten durch eine Partnerschaft. Es sind die Aufträge, die nicht bearbeitet werden können. Ja, das Fehlen einer Person im Team, die Überlastung der anderen Teammitglieder. Also ja, ich spreche mit einigen Firmen, spannenden Startups, was ich grandios finde, auch Ideen, so viele ich vielleicht habe, da kommt einfach so viele neue Impulse und das hilft halt auch dem Mindset. Aber auch da sind wir wieder bei einem Thema, das jeder von uns jetzt schon am Anfang gesagt hat. Es hängt aber auch damit zusammen, dass es mit in diese Strategie einfließt, in die Geschäftsstrategie, dass es auch so gesehen wird und dass es immer eine Kollaboration ist, die man alleine nicht schafft. Warum holt man sich sonst externe Berater ins Haus? Ja, das ist genau das Gleiche, was vielleicht für so viele Bereiche total legitim ist, sehe ich im HR, im Recruiting immer noch als, ach Gott, jetzt haben wir uns einen Recruiter geleistet oder dergleichen. Also ja, ich finde, da ist so viel Gutes rauszuholen. Und es beginnt wieder mit der Geschäftsstrategie, dass es ein absolut fundamentaler Teil ist.
Peter, lass mich ein Wort dazu sagen. Ein Recruiter zu beauftragen, Personalberater, Headhunter, sonstige Modelle, bringt ehrlich gesagt fast gar nichts, wenn die internen Prozesse überhaupt nicht stimmen. Das frustriert einen selber als Dienstleister. Dann startet man frisch, fröhlich, frei und sucht tolle Talente. Entweder die fliegen schon raus im Recruiting-Prozess, weil die Rückmeldequoten zu langsam sind, oder dann, wenn sie dann plötzlich in der Realität landen. Deswegen sind wir dazu übergekommen als Unternehmen, und das ist ein tolles Beispiel von der Volksbank, von Alexander, sind wir da übergegangen, zunächst einmal, bevor wir eine Zusammenarbeit starten, eine Profilanalyse zu machen. Das heißt, wir untersuchen überhaupt mal die Stelle, die da gesucht wird und ob die Erwartungen und die Rahmenbedingungen überhaupt realistisch sind. Erstens und zweitens, wenn wir merken, da passen die internen Prozesse nicht, dann machen wir so eine Benchmark-Analyse, dass wir überhaupt mal gucken, sag mal, könnt ihr eigentlich gewährleisten, Rückmeldung, Interviewqualität und vieles andere, damit wir einen guten Recruiting-Prozess hinlegen mit einer guten Candidate-Experience. Und wenn das nicht der Fall ist, gehen wir dann auch rein ins Unternehmen und stellen unsere Recruiter und unsere Frameworks zur Verfügung, damit man überhaupt das Unternehmen, wie bei Alexander, bei der Volksbank ein Beispiel, überhaupt befähigt, die Suche sauber abzuwickeln. Und das haben wir jetzt auch mal bei der Südwestdeutschen Medienholding gemacht, die sich entschieden haben, wir wollen unser komplettes Active Sourcing, Recruiting externalisieren, also nach außen geben. Und da sind wir dann reingegangen, ähnliches Beispiel, und haben eigentlich erstmal gar nicht Talente gesucht, sondern erstmal nur an den Prozessen gearbeitet und dann sozusagen das Unternehmen befähigt. Aber vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich mal in den anderen Bereich wechseln, den du schon angesprochen hattest, Peter.
Vielen Dank, Sascha. Welche Rolle spielen neue Technologien wie künstliche Intelligenz, AI, was ja auch aktuell in aller Munde ist, bei der Bewältigung dieser Herausforderungen?
Ich kann einfach mal starten. Also wie gesagt, wir bei ExpertLead und jetzt auch bei WorkGenius legen sehr viel Fokus auf Technologie. Wir glauben, dass auf Basis von Technologie dieser Fachkräftemangel im IT-Bereich effizient und smart gelöst werden kann. Hier spielen natürlich Buzzwords und KI-gestützte Themen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Allerdings finde ich, muss man auch so fair sein, es ist jetzt nichts, was von heute auf morgen alles komplett von links nach rechts drehen wird. Ja, also KI ist gut, wenn es um viele Datenpunkte geht, wenn es um repetitive Aufgaben geht. Im Recruiting haben wir viele Datenpunkte, ja, also wir wollen möglichst viele Informationen von einem Kandidaten matchen mit den Anforderungen eines Unternehmens, aber repetitive Verhaltensmuster haben wir nicht so häufig, weil am Ende des Tages sind es immer noch Menschen, die wir vermitteln. Ja, also jeder Mensch ist anders, jedes Team ist anders, jedes kulturelle Gefüge innerhalb eines Unternehmens bedarf vielleicht ein anderes Profil. Ja, und diese beiden Seiten, sowohl das automatisierte Matchen, Verstehen großer Datenmengen zu kombinieren mit am Ende einer persönlichen Note, ist für uns die größte Challenge, die, sagen wir mal, von KI nicht zu 100%, sondern im gerade beschriebenen Beispiel höchstens zur Hälfte übernommen werden kann.
Aber genau da hast du ja auch das gesagt, Alexander, was ich gut finde. Für mich ist es dieses, aber dann lass es uns doch einfach mal tun oder mit anfangen. Auch da wieder diese Scheu. Ja, weil gut, wir lesen genug Artikel über diverse Plattformen und alle Jobs fallen weg, KI stiehlt alles und zerstört alles. Wo ich sage, mein Gott, da sind wir noch gerade in Deutschland so weit entfernt, bis wir da überhaupt sind. Also das passiert vielleicht in Estland schneller als bei uns in Deutschland. Nur es geht ja darum, damit anzufangen, sich damit bekannt zu machen. Es werden immer noch Menschen benötigt, um A, diese Prozesse erstmal zu leiten, erstmal zu begleiten. Und ja, Recruiting, HR wird immer noch ein People-Business sein. Es ist immer noch ein, ja, Human-to-Human, ne? Es ist immer noch ein Austausch. Auch wenn sich viele an diesem Wort Human Resources immer stören oder Human Capital, egal, Wortklauberei. Aber es ist ja, das Menschliche wird nicht verloren gehen. Aber wir können es doch viel einfacher machen. Und genau was du gesagt hast, was Sascha gerade schon erwähnt hat, warum verliert man Kandidaten oder warum bekommt man sie nicht schnell genug oder dergleichen? Ja, weil man sich mit so vielen Aufgaben aufhält, die man auslagern könnte, wofür man KI benutzen kann. Und dann kann man schauen, passt es überhaupt zu meinem Umfeld, zu meiner Firma, zu meinem Setup, dass ich dann mich weiter in den KI-Weg begebe. Auch da muss ja erstmal ja eine Bedarfsanalyse stattfinden. Das heißt ja nicht, nur weil eine SAP komplett KI gesteuert alles jetzt ausführen will, heißt es ja nicht, dass es für den Mittelständler genau die gleiche Lösung ist. Ja, auch da wieder differenzieren. Es ist nicht one model fits all. Und ich habe da Riesenlust darauf, mich dahin zu begeben. Ich habe da auch nicht diese Angst, dass da schnell was ersetzt wird. Aber auch was wir uns oder womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist, dass natürlich gerade in Bereichen wie HR im Recruiting auch gespart werden möchte. Ja, das, da sind wir auch wieder bei einem Thema. Alexander, ich glaube, du sagtest es auch, dass es trotzdem als Kostenstelle gesehen wird. Und wenn man viele Zahlen sieht von diesen Unternehmen, die Menschen jetzt leider entlassen müssen, Stellen werden abgebaut. Ich habe es auch den Trend schon die letzten ein, zwei Jahre in den USA gesehen. Es sind viele dieser Corporate-Stellen. Es ist sehr viel aus Recruiting. Also wenn man schaut, ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber diese, ja, mehrere dieser großen Tech-Firmen, es sind sehr, sehr viele Recruiter abgebaut worden, sehr viele im HR. Auch da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, wo wollen wir investieren, auch innerhalb einer Firma, was brauchen wir, damit wir dann am Ende nicht einen riesen Kostenberg haben und uns wundern, warum wir nicht attraktiv genug sind. Also wie gesagt, AI ist für mich der Weg, den wir schnellstens lernen sollten. Ja.
Alexander, lass mich ein Wort kurz sagen, bevor du reingehst. Wir bei der CTG Consulting verstehen uns als Tech-Unternehmen, also Tech-Enabled Recruiting. Und deswegen bin ich natürlich der totale Advokat für Tech im HR. Ich rate immer, eine gewisse Offenheit zu haben, Neugier, die Dinge auszuprobieren, aber trotzdem besonnen und realistisch zu bleiben, weil nicht jedes Unternehmen braucht die nächste App für Mitarbeiterbewertung und was es da nicht alles gibt. Aber trotzdem offen reinzugehen, zu kooperieren und sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen, Startups zum Beispiel, sprachen wir ja schon drüber. Was man erreichen kann, ist, dass die lästigen administrativen Prozesse in der HR automatisiert werden, ob es nur über KI und so weiter ist oder einfach nur über ganz schnöde Digitalisierung von Prozessen, damit wir dann viel mehr Zeit haben für das One-on-One mit Mitarbeitern, mit Kandidaten und dergleichen, weil jeder Trend hat auch den Gegentrend. Je mehr Automatisierung, desto größer ist die Sehnsucht der Mitarbeiter und der Kandidaten für wirkliche persönliche Hin- und Zuwendung. Das kann die HR besser, wenn sie entlastet werden durch Automatisierung von administrativen Aufgaben beispielsweise. Alexander.
Absolut, ja. Sehr, sehr guter Punkt, ja, der auch nochmal auf das Thema Cost Center von Isabella einzahlt. Also KI wird das Kostenthema signifikant reduzieren. Ja, also wir müssen aktive Outreaches an Kandidaten machen, was sehr häufig noch manuell geschieht. Aber das sind genau diese administrativen Aufgaben, die eine KI in Millisekunden durchführt. Ja, wir sind ja heute schon, auch bei uns bei WorkGenius, so weit, dass wir perfekte Profile erstellen auf Basis von Job Descriptions mit KI. Diese perfekten Profile matchen wir dann mit einem Kandidatenpool auf Basis von KI. Diese potenziellen Matches werden auf Basis von KI mit automatisierten Messages angeschrieben, ob sie Lust auf diesen Job haben. Ja, der gesamte Prozess, bis das erste Interview dann stattfindet, mit Pre-Screenings auf Basis von KI gesteuert. Aber dann ist irgendwo auch Schluss, das, was ich eingangs erwähnt habe. Irgendwann kommt dann ein Mensch ins Spiel, der sich mit diesem Kandidaten auseinandersetzt und überprüft, passt er nicht nur fachlich, das kann die KI sehr gut überprüfen, vor allem im Tech-Bereich, aber passt er persönlich, kulturell, vom Mindset, von der Ambition zu meinem Team und natürlich dann zu unserem gesamten Unternehmen. Und das kriegen wir, zumindest meine Oldschool-Meinung, das kriegen wir nie raus. Ja, dieses Menschliche wird am Ende immer nicht nur das Zünglein an der Waage sein, sondern aus meiner Sicht das Hauptkriterium sein. Denn eine KI wird uns helfen, Interviews nur noch mit Leuten zu führen, die technisch passen, die vom Fachlichen das mitbringen, was sie mitbringen sollen. Ja, aber eine KI wird uns nie helfen, diese persönliche Entscheidung zu machen, ist es jemand, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, der eine positive Komponente ins Team auf Basis der Kultur einfließen lassen kann.
Vielen Dank, Alexander. Dazu eine Frage. Läuft man dabei nicht Gefahr, dass Menschen, die nicht den geraden klassischen Lebenslauf haben, für eine Position vielleicht unter den Tisch fallen gelassen werden?
Das ist richtig, das kann natürlich passieren. Aber ähnlich wie bei Alexander machen wir es natürlich auch, dass wir probieren, die Selektion, also wo es ein Numbers Game ist, viele Kandidaten sozusagen zu screenen, teilzuautomatisieren. Und das bedeutet ja, dass dann
die Recruiter wieder mehr Zeit haben, sich auch mal, sag ich mal, Lebensläufe anzuschauen, die nicht ganz so gerade sind. Ne? Aber natürlich besteht die Gefahr, dass man, wenn man es probiert, die Suche sozusagen oder das Filtern zu automatisieren, dass der eine oder andere, der nicht dem Mainstream entspricht, durchrutscht. Aber da der Mangel an Talenten jedes Unternehmen dazu zwingt, wirklich auch mal links und rechts zu schauen, wird es immer so sein, dass man neue Suchalgorithmen entwickelt oder auch immer noch mal wie bei uns, wenn wir jetzt einen riesigen Datenschatz haben an Mitarbeitern, die passend laut Selektion geht denn ein Mitarbeiter immer noch mal durch und bewertet die einzelnen Lebensläufe, um zu sehen, passt das denn auch eigentlich kulturell und von der Persönlichkeit zumindest auf dem Papier. Ja, stimmt, Gefahr besteht. Allerdings die Zeit, die frei wird durch diese tollen Tools für die Mitarbeiter, für die Recruiter, ermöglicht ihnen dann, sich mehr damit zu befassen, ob auch der eine oder andere Kandidat mit einem nicht ganz so geraden Lebenslauf in der Position reinpasst.
Ja, absolut. Das Beispiel, was bei uns immer sehr relevant ist, wo dann auch die KI und die beste Technologie nicht hilft, ist bei sehr, sehr jungen Entwicklern. Ja? Also wenn wir viele Datenpunkte haben, wenn wir lange Lebensläufe, Projektreferenzen, GitHub Code Contributions haben, dann können wir sehr, sehr gut sagen, das ist ein guter Entwickler. Aber es ist halt auch im Tech-Umfeld mitunter der Fall, dass die Jungs, die gerade noch im Studium sind, dass das eigentlich die absoluten Cracks sind, die mit den neuesten Programmiersprachen umgehen können wie kein anderer. Aber du kannst es auf Basis des LinkedIn-Profils, auf Basis des Lebenslaufs, kannst du es nicht erkennen. Und hier stößt auch eine perfekt aufgestellte KI an ihre Grenzen. Diese Leute fallen gerade durchs Raster, wenn du nur diese verfügbaren Datenpunkte evaluierst. Hier musst du andere Lösungen implementieren, auch wieder technischer Natur. Da musst du ein Testing schaffen, was diese Leute im Halbschlaf zwischen den Univorlesungen in 10 Minuten mal kurz lösen können, um zu zeigen, ich habe ein Skillset, was für euch relevant ist, wo ihr mal weiter reinzoomen solltet. Hier kann KI auch helfen, aber komplett anderer Prozess.
Sehr guter Punkt. Jetzt haben wir schon ein bisschen beschrieben, wie sozusagen KI im Recruiting unterstützen kann, da wo auch vielleicht die Vor- und Nachteile liegen. Wir hatten zu Beginn auch schon mal besprochen, dass die Zyklen, welche Anforderungen an Kandidaten gestellt werden, ich glaube, Sascha, du warst von 5 Jahren auf 2,5 runtergegangen sind. Und sicherlich spielt auch da die Bereitschaft und die Kenntnisse von neuen Mitarbeitern, auch bestehenden Mitarbeitern mit KI umzugehen und sich sozusagen auf die verändernde Arbeitswelt und Prozesse einzustellen, eine entscheidende Rolle. Also ein bisschen das Thema Upskilling. Wie bleibe ich eigentlich in meinem Job relevant und kann dort weiter contributen? Ist das nochmal ein Thema, was wir auch für die, neben dem Recruiting für ja, den ganzen Retention-Prozess, also den Verbleib der rekrutierten Mitarbeiter im Unternehmen nochmal beleuchten können. Vielleicht ist mal bei dir zu startend auch so ein bisschen deine Einblicke. Du hast ja auch lange in den USA gelebt und dort gewirkt sozusagen. Was waren so deine Learnings da? Wie wird dort Upskilling betrieben? Gibt es da noch, sind die uns da voraus, was die Methoden und Prozesse angeht? Und was hast du mitgenommen auch, um jetzt hier nach Deutschland zu bringen?
Ich würde schon sagen, dass die USA uns da in einigen Themen voraus ist. Was ich aber am meisten vermisse, und das geht wirklich ja uns alle als Menschen, Kollegen und dergleichen an, dass, was mir hier fehlt, ist die Bereitschaft auch zum Lernen und auch selbst Zeit zu investieren in sich selbst, damit man weiterkommt. Nicht nur jetzt in der Karriereleiter, weiter in seinem Bereich, in ihrem Bereich. Da finde ich sehr interessant, dass gerade hier in Deutschland immer noch sehr viel geguckt wird, ja, was kannst du denn jetzt tun und zu welchem Kurs soll ich denn hingehen oder dergleichen. Oder wenn dann auch viele Bewerber fragen, ja, wie sieht es bei euch mit Weiterbildung aus? Dann frage ich natürlich auch, was heißt Weiterbildung für Sie? Und wie stellen Sie sich das vor? Und dann kommen auf einmal ganz viele Fragezeichen zurück. Und da muss ich sagen, ist für mich ist nicht nur eine Einbahnstraße, dass man sagt, hier ist ein Katalog, weil auch da gibt es mittlerweile genug Firmen, die Trainingkataloge anbieten und dergleichen. Nur es geht ja auch darum, ich möchte ja auch selbst weiterkommen. Ich möchte mich ja auch selbst meinen Horizont erweitern, wie ich mich weitergebildet habe mit Coaching, Profiling, wie auch dergleichen, habe ich auch selbst gemacht in meiner Zeit, habe da nicht unbedingt auf die Firma gewartet. Und ja, in den USA finde ich, ist es, ich möchte dahin, ich bilde mich weiter, ich lerne. Ja, natürlich hatten wir damals in der Firma, in der Telekommunikationsfirma, in der ich war, auch ein Trainings, eine Abteilung, Training and Development Abteilung, ist natürlich auch nicht für jede Firma hier machbar in Deutschland. Auch gerade, wir reden über den Mittelstand, ja, zum Beispiel, oder kleinere Firmen, Enterprise. Das ist natürlich wieder, wir sind wieder bei einem Kostenfaktor, weil wir zu wenig auch drüber reden, was wir eigentlich rausbekommen. Was ist der Benefit? Und auch da, wir können nicht nur neue Mitarbeiter jede Woche neu reinbringen. Das ganze Onboarding, ich glaube, dann können wir gleich unter unseren Tisch auf den Schreibtisch legen, weil dieses ist eine enorme Energie- und Kraftaufwendung, immer wieder auch in diese Prozesse mit neuen Mitarbeitern einzuwirken. Das Upskilling wird oder ist für mich zum Teil noch zentraler als vieles andere. Und wir legen da zu wenig Fokus drauf. Ich sage immer wir, auch also Firmen, weil da liegt halt auch der Kern zu sagen, oder da auch zu verstehen, was ich eingangs schon sagte, was brauchen wir eigentlich? Was passiert, wenn wir die und die Mitarbeiter, Kollegen upskillen? Wen brauchen wir dann für das Team? Es würde so viel erleichtern. Und ich bringe eine Facette dazu, weil das Thema ist ja nicht komplex genug. Wir haben auch ein Problem, was die Altersstruktur angeht. Ja, das Aging. Das ist jetzt nicht, ich meine, ja, Ageism ist wieder was anderes. Es geht darum, wir haben in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird uns eine enorme Anzahl an Mitarbeitern wegbrechen. Und das ist nicht nur in der Firma, in der ich bin zurzeit, sondern in vielen Firmen. Und dieses, auch da, dieser offene Umgang mit, können wir diese Grenze verschieben? Wollen Mitarbeiter arbeiten? Können wir diese Personen dann ja dementsprechend weiterentwickeln? Aber für mich, um da auf diese Eingangsfrage zu gehen, der Unterschied für mich zu Deutschland ist, ja, dass ich da zu viel Lethargie noch sehe. In dem Thema, aber auch in der Bereitschaft. Weil es kann nicht immer nur jobgebunden sein. Ich wünschte, wir würden dieses Thema mit mehr Enthusiasmus anfangen, mit mehr Energie.
Bevor ich die Frage nochmal weitergebe an Sascha und Alexander, total spannende Antwort, weil für mich da so ein bisschen rauskommt, wir brauchen eigentlich 2 Mindset-Changes. Ne? Also einmal sozusagen aus der HR-Rolle heraus, einen anderen Stellenwert vielleicht im Unternehmen zu bekommen, das Ganze strategischer zu denken. Auf der anderen Seite ist aber jeder Einzelne als Mitarbeiter im gewissen Sinne auch selbstverantwortlich, einen Mindset-Change hinzulegen, um in dieser, ich mal, Transformation, in der wir uns befinden, auch weiter relevant zu bleiben. Also hat jeder auch eine Selbstverantwortung. Und da ist vielleicht die Frage, wie kann man oder wie unterstützt ihr auch heute schon Unternehmen dabei, das ist schon Alexander, dass sie ihre Mitarbeiter befähigt, diesen Mindset-Change mitzugehen. Also ich stelle mir, das klassische Programm ist eher so, Isabella, wie du es beschrieben hast, ein Trainingsangebot und guck doch mal in den Katalog und so weiter. Aber dass man sagt, ja, der Mitarbeiter wird auch selber induziert, angeregt zu sagen, nein, das sind auch Bereiche, die mich interessieren und sozusagen sich bewusst werden, ich muss da selber auch am Ball bleiben irgendwie. Ja.
Danke, Peter. Es ist eine sehr gute Vorlage. Es ist total Mindset bei Mitarbeitern und bei Unternehmen. Kein Unternehmen wird ihre Mitarbeiter, die sie brauchen, um zu wachsen, nur extern finden, sondern die größte Ressource ist dort im Unternehmen. Deswegen muss Upskilling als strategische Initiative verstanden werden und als Verantwortung von jeder Führungskraft, Und notwendig ist natürlich überhaupt erstmal den Bedarf zu verstehen, wo müssen wir denn überhaupt upskillen? Wer von unseren bestehenden Mitarbeitern ist dazu fähig? Was kann ich ihnen zumuten? Und der dritte Punkt ist, du hattest ja gefragt, wie können wir denn den Mitarbeiter motivieren? Ja, ihnen auch die Zeit geben, sich weiterzubilden. Weil das ist ja immer gerne so, ja, du musst dich weiterbilden, du musst deine Fähigkeiten, deine Skills erweitern, aber bitte mach das irgendwie so halbwegs nebenbei und probier deinen Basisjob so zu machen wie vorher schon deine 40, 50 Stunden. Das funktioniert leider nicht oder Gott sei Dank nicht, sondern die Unternehmen müssen investieren und investieren nicht nur in Lernangebote oder besonders gute Plattformen, wo man gut lernen kann, sondern auch den Mitarbeitern die Zeit zu geben, diese Angebote zu nutzen. Und die generelle Antwort auf deine Frage Mindset ist natürlich, es ist ein Change-Projekt. Es ist Teil einer größeren Transformation. Das geht nicht von heute auf morgen. Transformationsprojekte haben ja eine durchschnittliche Zeit von etwa 5 Jahren. jetzt generell gesagt. Von daher muss man dem auch Zeit geben. Du kannst keine Upskilling-Initiative starten und dann hoffen, dass schon nach einem halben Jahr irgendwelche fundamentalen Änderungen im Mindset der Mitarbeiter zu sehen sind, sondern Unternehmen gehen voran, stellen die Angebote zur Verfügung, stellen die Zeit zur Verfügung und motivieren die Mitarbeiter dazu. Und dann glaube ich, weil Mitarbeiter wollen sich weiterentwickeln, dann werden auch die Mitarbeiter da mitmachen.
Ja, ich finde, das ganze Thema Upskilling ist wichtig. Es ist ein Baustein. Es ist für mich aber auch eher ein Mosaikstein. Ja, also es ist genauso wie KI wird nicht das IT-Fachkräftemangelproblem lösen. Genauso wenig wird Upskilling jetzt den absoluten Gamechanger in der Recruiting-Strategie für ein Unternehmen bereitstellen. Es ist ein sehr kleiner Bereich. Warum bin ich hier so, ich sag jetzt mal so ein bisschen pessimistischer unterwegs? Denn dieses Upskilling muss halt inhaltlich Sinn machen. Und sehr häufig macht es inhaltlich keinen Sinn. Beispiel, meine Firma Expert Lead, Übernahme von WorkGenius. Es macht sehr viel Sinn, unsere Sales-Mitarbeiter abzuskillen mit Software-Sales-Skills, die wir jetzt bei WorkGenius machen, Haken hinter. Es hat aber sehr wenig Sinn gemacht, unsere Techies abzuskillen auf eine komplett andere Programmiersprache, die wir jetzt in dem Tech-Stack von WorkGenius nutzen. Ja, ich finde, wenn man sich das mal zum Beispiel im Sportlichen als Beispiel hinterlegt, ja, also ein Fußballprofi, natürlich kann man einen Tennisprofi aus ihm machen, aber hat er überhaupt Lust, von null jetzt wieder anzufangen, in einer komplett neuen Sportart, sich da über Jahre reinzufräsen, um wirklich wieder dieser Profi zu sein, der er vorher war? Wahrscheinlich nicht. Und so ist es bei den Techies. Ja, das sind Leute, die auf einem gewissen Tech-Stack über Jahre eine Expertise aufgebaut haben, in der sie sehr effizient, sehr gut dokumentiert coden können. Da jetzt von A nach B komplett zu switchen, wollen die wenigsten. Ja, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Punkt, den du meintest, Peter. Der Mindset bei den Mitarbeitern fürs Upskilling, der muss vorhanden sein, um überhaupt eine Grundlage für ein erfolgreiches Upskilling durchführen zu können. Und gerade bei, sag ich jetzt mal, High-Quality, High-Skilled Techies gibt es häufig gar keine Willingness, irgendwas zu wechseln, weil man sich auf seinen Aufgabenbereich so spezialisiert hat und da auch weiterhin sehr erfolgreich sein kann.
Ein Punkt noch dazu, Alexander, ich bin froh, dass du es einsortiert hast. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn du ein Mittelständler bist, der sehr tradiert ist, dann wirst du jetzt nicht dahergehen können und sagen so, ich baue jetzt eine super Tech-Abteilung auf und dann schaue ich mal, welche Mitarbeiter ich dazu upskillen kann. Genauso wenig wirst du selbst eine Tech-Abteilung in einem Corporate, die ganz anders gearbeitet haben, plötzlich völlig neue Methoden mal eben so beibringen können. Da muss man realistisch sein und auch die Mitarbeiter nicht überfordern. Es ist eben eine Kombination von, welche Talente kann ich von außen reinholen, damit auch den Change und das Upskilling sozusagen durch neue Mitarbeiter fördern und welche Mitarbeiter kann ich durch andere Maßnahmen sozusagen ein Stück weit befähigen. Stimmt, also es ist nicht das Wundermittel, es ist ein Teil an der Strategie.
Gut, aber um da auch noch mal reinzukommen, es ist doch, ich glaube, was wir die ganze Zeit hier gesagt haben, es gibt nicht nur ein Mittel, es ist die Kombination. Kenne dich, kenne deine Firma, kenne dein Umfeld. Und dann weißt du auch, in welchem Bereich du prozentual mehr reinlegen musst als in dem anderen. Aber es ist trotzdem eine Mischung von allen. Und ich fand wirklich spannend, was ihr beide jetzt gesagt habt, Alexander und Sascha. Bin da nicht mit allem d'accord. Ich glaube, da bin ich, weil ich aus Operative komme, vielleicht ein bisschen härter unterwegs. Für mich ist es beides. Für mich ist es endlich auch ein Fordern und ein Fördern. Weil es wird immer so gesprochen vom Überfordern. Ja, das sehe ich auch immer mit den ein und den gleichen Menschen, mit den Rockstars sozusagen. Aber es heißt ja dann auch, endlich von denen fordern, die es vielleicht nicht sind. Man kann aber auch beides tun. Wenn man fordert, sollte man dann aber auch fördern, damit man eine Mischung auch hat von guten Talenten und vielleicht nicht nur Spezialisten. Weil wenn wir uns nur darauf versteifen, nur Spezialisten zu haben, boxen wir uns ja wieder in eine Problemsituation. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für Firmen zu sehen, dass mehr Generalisten vielleicht auch benötigt werden, die vielleicht einiges abdecken können mit, ja, einigen Spezialisten, gerade im Tech-Bereich, das ist mir sehr klar. Ist vielleicht nur ein Ansatz, aber ich denke mal, was der rote Faden auch hier war in unserem Gespräch, ist diese Kombination. Ja, es gibt nicht nur eine Antwort, es gibt nicht nur eine Richtung. Bedarfsanalyse. Ja, zu wissen, wer man ist und wohin man will und was man vielleicht werden will, wenn man groß ist.
Das war ja schon fast das perfekte Fazit hier, Isabel. Vielen Dank. Bevor wir den Podcast an der Stelle schließen, vielleicht noch eine letzte Frage unserer Seite. Wir haben jetzt viel über den Status quo gesprochen. Ihr habt viele Insights gegeben, was Unternehmen tun können, Führungskräfte, um sich besser auf diesen sich ändernden Recruiting-Prozess und Arbeitsmarkt einzustellen. Vielleicht nochmal von jedem ganz kurz so eure Hypothese für die Zukunft. Also wirklich, was ist so der eine, zwei Punkte, worauf es ankommen wird in der Zukunft, um weiterhin Relevanz zu haben, um die besten Talente für sich und sein Unternehmen zu gewinnen? Wer ist mutig und möchte den ersten Schritt gehen?
Ich kann einfach anfangen. Also wo wir jetzt noch nicht so unterschieden haben bisher, ist sozusagen, aus welchen Pools wollen wir den IT-Fachkräftemangel oder den Fachkräftemangel grundsätzlich angehen. Wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, ist für mich der Pool des Freelancings, ja, der am meisten relevante. Ja, also für mich ist Freelancing Future of Work. Es ist nicht ein kleiner Teil von Menschen, die irgendwie Freelancing als spannenden Nebenverdienst ansehen, sondern gerade im Highly Skilled Bereich wird es irgendwann so sein, dass die Mehrheit wirklich auf Freelance-Basis arbeitet. Warum? Weil die Leute wissen, dass sie gut sind, weil die Leute wissen, dass sie in hoher Nachfrage sind und dieses Sicherheitsnetz einer Festanstellung einfach nicht mehr brauchen. Ja, weil gute Leute finden auf Freelance-Positionen immer was Spannendes zu tun. Ja, und nach vorne gerichtet, ja, wir haben da gerade in Deutschland, glaube ich, Unternehmen, roughly 20% Freelance-Anteil ist ein Durchschnitt bei größeren Corporates. Ich glaube, dieser Teil der Freelancer innerhalb eines Unternehmens wird signifikant nach oben gehen, meiner Meinung nach auf über die Hälfte. Ja, Beispiele hierfür sind Google, die vor 5-6 Jahren schon mehr als die Hälfte der Mitarbeiter auf Freelance-Basis eingestellt hatten. Und dieser Trend wird sich auch in die Non-Google-Unternehmen dieser Welt weiter fortführen.
Ja, hätte ich jetzt, also finde ich sehr spannend, Alexander. Ist interessanterweise auch ein Gespräch, das ich vor ein paar Tagen mit jemandem hatte. Also ja, da bin ich aber mal gespannt, wie das Setup dann hier in Deutschland auch ist, um das zu ermöglichen, weil da gibt es noch einige Hürden. Auch bürokratischer Natur, steuerrechtlich, wie auch immer, aber auch da wieder das Umdenken in den Firmen. Google ist ein grandioses Beispiel, was ich auch selbst miterlebt habe. Grandios, wie das funktionieren kann. Aber auch da, der Mindset der einzelnen Mitarbeiter dann ist auch wirklich, wirklich wichtig da zu bedenken. Ja, Trends für mich, ein radikales Umdenken, was stattfinden muss. Und ich weiß, wir tun uns schwer mit dem Wort und ich benutze es nicht sehr häufig, aber es geht schon drum, wir sehen so viele schlechte Nachrichten jeden Tag. Ja, eine sozusagen Hiobsbotschaft nach der anderen. Was ich mir wünschen würde, eher als ein Trend, ist, dass wir ein bisschen von dieser Arroganz und Ignoranz lassen. Dass wir einfach auch mal ehrlich sind und sagen, wir sind, wer wir sind als Firma. Funktioniert zum Teil, was ich jetzt selbst erlebt habe mit Bewerbern, interessanterweise sehr gut. Weil nein, wir sind, oder die Firma, in der ich bin, nein, wir sind keine Apple. Und nur weil ich ein Buch über Apple und Steve Jobs lese, werde ich über Nacht nicht zu Apple. Und auch da transparent umzugehen mit Bewerbern, auch mit Mitarbeitern, hier ist, wo wir sind, aber da möchten wir gerne hin und wir möchten da gerne hin mit euch. Und nun, wie kommen wir jetzt dahin? Das sind meine Ideen oder was sind eure Ideen? Für mich ist es diese radikale Wahrheit und Offenheit, die ich mir wünschen würde, dass wir einfach auch dazu stehen, hier sind wir, aber auch wissen, wo wir hin wollen. Denn es wird einiges noch auf uns zukommen und das wissen wir nicht erst seit heute, nicht erst weil das Handelsblatt es meint, gestern zu drucken, sondern das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten in der Mache. Aber Sascha sagte es auch, es gibt immer Zyklen. Und auch das ist nichts Neues. Es kommt immer wieder. Es wiederholen sich Themen. Und auch da würde ich mir wünschen, dass wir uns Arbeitsmodelle aus anderen Ländern anschauen. Ja, wie zum Beispiel Stichwort Freelancing, die ganze Gig-Economy in den Staaten ist gerade was Flexibilität angeht, auf beiden Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber sozusagen, ein toller Schritt. Nicht für jeden, nicht für jeden Job, alles okay. Aber es ist wieder ein Mosaik, ein Puzzleteil, damit man weiter vorankommt, ja. Und das ist für mich, wo wir hin, hoffentlich hinkommen, dass wir uns da öffnen und den Mut haben.
Peter, ich, wenn du mich zum Schlusswurf fragst, was du wahrscheinlich jetzt tun würdest, ich bin totaler Optimist und ich gucke sehr optimistisch in die Zukunft. Die Unternehmen werden gezwungenermaßen mitarbeiterfreundlicher, ja, richten sich mehr auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter aus. Das ist eine absolut positive Entwicklung. Dadurch werden wir auch zufriedenere Mitarbeiter kriegen. Die HR wird ihren Platz am Tisch, am Board sich immer mehr erkämpfen aufgrund von Notwendigkeit, aber auch aufgrund von einem größeren Gestaltungsanspruch der HR. Automatisierung, Digitalisierung wird die HR und auch die Mitarbeiter in die Lage versetzen, mehr qualitativ hochwertige Arbeit zu machen, mit den Mitarbeitern in Interaktion treten und sich weiterzuentwickeln. Unternehmen sind gezwungen, neue Modelle sich anzuschauen, ob es nun Freelancing ist oder wie kann ich meine Prozesse optimieren, welche Tools helfen uns dabei. Von daher glaube ich, dass es eine sehr gute Zukunft ist, solange die Unternehmen bereit sind, und dazu werden sie bereit sein, weil sie gezwungen sind, zu investieren und eine gewisse Offenheit zu haben für neue Entwicklung und sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich, darauf freue ich mich richtig als Unternehmer und als Geschäftsführer, da mitzugestalten.
Das bringt uns dann zum Ende dieser wirklich aufschlussreichen Folge. Wir haben heute tiefgreifende Diskussionen zu den Themenbereichen HR, Strategie, Recruiting, Herausforderungen in der sich ständig veränderten Tech-Landschaft und der spannenden Rolle der künstlichen Intelligenz im Rekrutierungsprozess geführt. Diese Diskussionen erweitern nicht nur unser Verständnis der aktuellen Anforderungen und Herausforderungen im Tech-Recruiting, sondern geben uns auch einen Ausblick auf die aufregenden Möglichkeiten, die die Zukunft für diese dynamische Branche bereithält. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste, Isabella Zatzek, Sascha Bielen und Alexander Schlomberg, für ihre Expertise und ihre wirklich tiefgründigen Einblicke. Wir hoffen, dass Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso viel davon profitiert haben wie wir. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig und innovativ.
Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond@de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.